das hat sich wirklich schweißtreibend schlimm angefühlt. Die Leute, die hierher kommen, müssen mal als erstes einen erzgebirgischen Baum umarmen. Mich haben wirklich Leute gefragt, warum das nicht im Kino läuft. Dass es manchmal vielleicht auch die Tendenz hat, dass die Leute sich selber an den Rand stellen.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Über eine 500.000 Views allein bei YouTube hatte der Film weit weg von allem Erzgebirge. Seit wenigen Tagen ist nun der Fortsetzungsfilm veröffentlicht. Dieses Mal geht es nah dran an den Abgrund. Beide Filme erzählen die Geschichte des Großstadtreporters Ingo Kleinert, der erst die schlechten Nachrichten im Erzgebirge sucht, ja, und nicht mal die findet. Und der nun selbst herzieht, um der beste Erzgebirge aller Zeiten zu werden. Gespickt ist der Film mit Humor und vielen Klischees, von Mundart-Missgeschicken bis hin zum absolut eskalierenden Weihnachtsrausch. Und er lässt den Protagonisten Ingo in Abgründe blicken, wie es keiner wohl vorher getan hat. Tja, das Erzgebirge, das habe ich mir leichter vorgestellt, sagt er irgendwann. Und damit klickt auf hier bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Sabine Schulze-Schwarz und ich treffe mich heute mit Schauspieler Johannes Kühn, der nun schon zum zweiten Mal in die Rolle unseres Protagonisten Ingo Kleinert schlüpft. Die beiden etwas anderen Imagefilme über unser Erzgebirge reihen sich ein in seine Filmografie zwischen TV-Krimis, spannende Dokus und Spielfilme, die sonst zur Primetime laufen. Wir zwei reden heute mal Tacheles hier rund um Klischees, Filmproduktionen und den Blick aus der Großstadt aufs Erzgebirge. Und ja, Johannes, vielleicht ja auch über den Mundartkurs im neuen Film, oder?
Klick uff. Klick uff.
Na, das klingt
doch. Klick auf. Jetzt hab ich's.
Johannes, klick auf. Das klingt aber schon ganz gut. Du hast schon fleißig geübt. Das höre ich raus.
Ja.
Genau. Denn das ist auch ein Teil in dem Film. Du hast im Film ordentlich die Mundart geübt. Denn du hast selber gesagt, die Sprache ist der Schlüssel zum Herzen, so ganz blumig. Kannst du unseren Zuhörern jetzt noch spontan irgendwas anderes im Dialekt liefern, was du vielleicht dort gelernt hast?
Das war gestern schon eine Frage. Ich finde tatsächlich diese Phrase, das Erzgebirsch ist wahrlich Ski, finde ich tatsächlich, das mag ich sehr gerne. Tatsächlich, weil ein befreundeter Onkel meiner Eltern, der hat immer Angie gesungen.
Angie.
Das kennt ihr wahrscheinlich, diesen Running Gag. Und hat dann von den Stones, Angie. Und hat dann natürlich immer Angie ist besser ein Kane-Ski draus gemacht. Das mochte ich als so sächsische Phrase immer ganz gerne, genau.
Wie viele Versprecher gab es denn da am Set? Bevor du die Szene mit der kleinen Carla, die übrigens das super gemacht hat, die Neunjährige, bevor die Szene im Set war, wie oft hast du dich versprochen?
Ich glaube, das Versprechen war ja sozusagen wie mit gewollt. Oder es ging ja darum, sozusagen, dass das erst nicht hinbekommt. Und ich weiß nicht, wie viele Takes Peter da aufgenommen hat. Aber wir saßen da lange, also ich saß lange auf diesem Kinderstuhl in dieser Schule und hatte... Also wir haben da einiges probiert und mit vielen Lachern zu kämpfen. Ich komme von der Bühne oder vom Theater auch und da sagen wir immer, dass so EndgegnerInnen sind Münzen, also runterfallende Münzen, diese Rollen, Tiere und Kinder. Das ist sozusagen das, was am meisten herausfordernd ist, wo man einfach nichts dagegen oder dafür tun kann. Und das war mit Carla einfach unglaublich toll, wie sie da stand und wie sie also die Spannung gehalten hat da vorne. Das war irgendwie sehr toll. Also ich musste mich wirklich zusammenreißen, da nicht die ganze Zeit zu lachen und genau.
Aber ich glaube, sie ist unheimlich frei damit umgegangen mit dem Ganzen. Ne? Sie ist ja Mitglied einer Theatergruppe, das hat sie mir verraten. Und ich finde, sie hat es gemacht wie eine ganz große schon.
Ja, weil sie in der Rolle drin war. Also ich glaube, sie hat sich so wohl gefühlt, in der Rolle vorne an der Tafel zu stehen und mit bösen Blicken Ingo von oben herab zu beäugen, und das ganze Setting hat einfach wahnsinnig gut und sehr charmant. Also sie war gar nicht so von oben herab, sondern es war eher ganz klare Gestik und Mimik. Ingo, da musst du nochmal ran.
Cool. Johannes, das Erzgebirge lässt dich ja gar nicht so richtig los, ne? Wenn man jetzt mal zurückblickt, 2021 warst du das erste Mal hier zum Dreh von unserem ersten Film, Weit weg von allem. Da kam dann 22 raus, 24 dann letztes Jahr der zweite Dreh im September, glaube ich, ist es gewesen. Gestern erst bist du hier gewesen zur Vorpremiere. Das ist inzwischen jetzt schon, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ein paar Tage her. Aber gestern war das große Event, wo der Film die Vorpremiere gefunden hat. So richtig lässt dich jetzt ja das Erzgebirge nicht mehr los. Im Film sagst du, in beiden Filmen sagst du, das Erzgebirge ist zum Kotzen schön. Findest du es jetzt auch schon privat zum Kotzen schön? Ist es schon so eine kleine Dauerliebe vielleicht, die da entstanden ist?
Also zu dieser Phrase zum Kotzen schön muss ich was sagen, weil es ja wirklich auf Peters Mist gewachsen ist. Und auch gestern bei der Premiere ganz viele Leute diese Phrase sprechen, als wäre das meine. Also es ist Ingos Phrase. Ich würde das, glaube ich, nie sagen zum Kotzen schön, und es hat sich aber jetzt so eingefleischt oder eingebürgert, dass das wie so verknüpft ist jetzt mit Ingo und zum Kotzen schön. Und tatsächlich trifft es diese Aspekte, dass ich das Gefühl habe, es gibt so viele Vorurteile zum Osten, zum Erzgebirge, zum Rand der Gesellschaft. Und dann gibt's eben die Realität hier vor Ort. Also die Leute zu treffen, mit denen in Begegnung zu gehen, wie wir reingelassen wurden. Also wirklich, wo ich das Gefühl habe, mir ist immer so sinnbildlich aus diesem ersten Film, wo wir eine Straße lang gehen und da war so Rollladen und dann dieser Hund und die Rollerde fällt runter. Und so wie die Rolllade fällt runter oder da klappt die Lade runter, so dieses
Sinnbild, ja.
Sinnbild dafür. Und damit umzugehen und eigentlich genau das Gegenteil zu erfahren, dass ich das Gefühl habe, also egal wo wir hingekommen sind, hatte ich das Gefühl, gehen die Läden eher hoch und sind die Leute wahnsinnig neugierig. Also ich erlebe auch aus meiner Sozialisierung heraus in Görlitz groß geworden und in Ostberlin habe ich das Gefühl, dass diese Neugier immer noch erhalten bleibt und dass ich das Gefühl habe, das ist wie so eine große Qualität oder ein großes Potenzial auch hier in der Region.
Das ist gut zu hören. Als du das erste Mal angefragt wurdest von unserem Regisseur wahrscheinlich damals, hat es da eine Rolle gespielt, dass du selber aus Sachsen kommst, sächsisches Blut hast, dass du zugesagt hast? War das schon so, ja, war das ein Grund, da ja zu sagen? Weil es ist ja, geht ja schon weit weg von deinen eigentlichen Dingen, die du machst, ne? Also wir reihen uns jetzt ein mit unserem Film von 22 in die Filmografie, eben zwischen die, sag ich mal, zum großen Teil Primetime, Projekte, zwischen Theaterrollen, und das sind ja schon eher was Exotisches mit so einem regionalen Imagefilm.
Genau, also ich glaube, also es gibt dieses offizielle No-Go, als Schauspieler Werbung zu drehen, und das wandelt sich aber total, weil einerseits Werbung sich verändert und weil es einfach existenziell eine gute Möglichkeit ist, über die Runden zu kommen. Deshalb würde ich jetzt nicht kategorisch zu Werbung Nein sagen. Und hier hatte ich aber das Gefühl, dass Peter tatsächlich nie, also auch bei der Anfrage, bei der Casting-Anfrage, ist nie das Wort Werbung gefallen, sondern es ist vom ersten Moment an das Wort Mockumentary gefallen. Und das ist ein Genre, wo ich persönlich, also ich liebe Fiktion, fiktionale Filme, auch im Theater kommt, aus der Musik kommt, ist mir das einfach sehr nah, oder das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend, sich da auszuleben. Und bei einer Mockumentary, so frei zu sein oder so frei gelassen zu sein, das ist irgendwie schon eins der größten, also einer meiner größten Späße, die es überhaupt gibt. Weil das ein Raum ist, wo man reingeht. Wir haben uns verabredet, als Team uns eine Rolle zu geben. Also wir können uns wie verkleiden und nehmen eine Rolle an, stellen uns der Rolle zur Verfügung und treffen ja aber auf die Realität, in der dann wiederum Dinge passieren, wo niemand genau weiß, was da passiert. Also es hat sehr viel mit Improvisation zu tun und mit Dingen, unvorhergesehenen Dingen. Und wie das Peter erklärt hat, plus dem Klischee, dass dann ein Wessi aus Hamburg in den Osten kommt, habe ich nicht einmal überlegt, Nein zu sagen, sondern das war eher eine Riesenfreude und Lust, das auszuprobieren.
Und die Lust, das auszuprobieren, ich glaube, das sieht man auch einfach, wie du in deine Rolle aufgehst. Du hast gerade ein ganz gutes Stichwort gebracht, und zwar war es das Stichwort Klischees. Möchte ich ganz kurz mit dir nochmal drauf eingehen. Du hattest auch vorhin schon von den Rollläden berichtet, die da so runtergingen. Das ist ja auch schon so ein Klischee eigentlich, ne, im doppeldeutigen Sinn. als du das erste Mal im Erzgebirge selbst jetzt hier angekommen bist, und da frage ich jetzt wirklich den Johannes und nicht den Ingo, ne? Also wirklich dich als Privatperson, hast du Klischees, die du vorher kanntest, gehört hast, gelesen hast vom Erzgebirge, hier wiedergefunden, bestätigt gefühlt, oder war es dann doch so dieses, ups, hier ist es ja doch irgendwie anders, als es mir ausgemalt habe? Oder hast du überhaupt eine Vorstellung von Klischees? Hast du sowas bei dir mal angekommen? Wir reden ja viel über Image und Bild nach außen, Bild nach innen. Gibt es überhaupt Klischees, die du kanntest direkt?
Also ich muss sagen, ich selber habe jetzt bin gar nicht so ein vorurteilsbehafteter Mensch, glaube ich. Oder ich bin von Natur aus sehr neugierig oder ich gehe, glaube ich, einfach in die Situation und schaue, was passiert. Oder ich vertraue sozusagen sehr der Situation, die dann da ist, dass die schon gut sein wird. Wenn ich ein Klischee hatte, glaube ich, ist das gerade eine politische Situation aus einer Corona-Zeit kommt, einer, würde ich sagen, fast gesellschaftlichen, landesweiten, globalen Krise und wie da miteinander umgegangen worden ist, in verschiedene Richtungen. Das fand ich herausfordernd. Selber im Familienkreis hatte ich das Gefühl, dass das sehr weit auseinander geht, die Meinungen. Und da habe ich das Gefühl, es ist auch so landesweit, die Geschichte wird erzählt oder Landkarten werden gezeigt, wo der Osten einfach sehr schnell in ein Klischee abrutscht oder wo ich das Gefühl habe, es wird nur die eine Seite erzählt. Da war ich gespannt, hier vor Ort zu sein, und bin aber wahnsinnig froh, dass ich das Gefühl habe, dass wir dem Klischee gegenübersetzen, was ganz konkret ist. Also eine ganz konkrete Person, die ganz konkret Menschen trifft und da in dem Einzelnen, also im kleinen Kontext, im Satz, im Hallo sagen, im Glück, Klick auf sagen, in beiseite gehen, im Aufeinander zugehen. Also dass die ganz konkreten, kleinsten Gesten und Situationen, dass es auf die ankommt. Und das war so wie auch meine persönliche Antwort auf jedes Klischee hier in der Region, dass ich das Gefühl habe, das muss die einzige Antwort sein, dass wir wirklich miteinander ins Gespräch gehen, weg von digitalen Massenmedien hin zu fragt die Leute über den Gartenzaun auf der Straße, also geht in Kontakt, wenn Sachen sind, die fragwürdig sind, miteinander in Kontakt gehen. Und dafür hatte ich das Gefühl, waren die zwei Filme, also der erste wie auch der jetzt jedes Mal, eine super Möglichkeit, wirklich mit Leuten hier vor Ort in Kontakt zu gehen.
Du hast eigentlich schon so von für dich vielleicht überraschenden Dingen gesprochen, aber gibt's irgendwas, was du zu Hause in deiner Familie erzählt hast, nach deinem ersten Besuch hier, 21 vielleicht vor allem, was dich an der Region besonders überrascht hat, beeindruckt hast, wo du vielleicht irgendwas, was du gleich erzählt hast, so, Mensch, das habe ich dort erlebt.
Also ich war einmal beim Bäcker, ich glaube, das war hier in Zwönitz auf dem Marktplatz. Und vor dem Bäcker waren ein Pärchen, die hatten einen alten Fiat und der war komplett von vorne bis hinten in Dalmatinerfell ausgekleidet, also die Sitze.
Oh nein.
Hinten waren, ich glaube, 60 oder 70 Dalmatiner-Kuscheltiere. Das Lenkrad war in Dalmatinerfell eingekleidet und die Frau hatte ein Dalmatiner-T-Shirt und der Mann irgendeine Hose als da. Also die waren so Dalmatiner-Fans. Und das als Bild, und die waren Ü60, also die waren wirklich, waren Rentner. Dieses Bild und wie die darüber gesprochen haben, nämlich sehr minderwertig, also sehr, naja, mein Mann, der hatte mal einen und der ist gestorben und wir wollten keinen neuen. Also die sind über so ein eigenes Trauma von Verlust und Trauer, und die sich dann so einen Altar gebastelt in ihrem Auto, mit dem sie herumfahren. Und da hatte ich das Gefühl, diese Absurdität und diese Form, damit umzugehen, also dieser, was Peter auch beschreibt, dieser Minderwertigkeitskomplex, den ich selber, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich total verinnerlicht habe, den ich kenne, da habe ich das Gefühl, das ist für mich wirklich so eine Hommage an, also dieses Pärchen, die wären in Berlin, die wären in Großstädten wie Deutschland, das wären, man könnte sagen, Influencer. Die würden gefeiert werden als das Dalmatiner-Pärchen. Also die würden einen Raum bekommen. Und hier habe ich das Gefühl, grenzen die sich selber an den Rand. Und das ist irgendwie so eine Wahrnehmung, wo ich das Gefühl habe, die Leute fühlen sich an den Rand gedrängt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, bei den Wochen, die ich jetzt hier war und mit dem zweiten Film, dass es manchmal vielleicht auch die Tendenz hat, dass die Leute sich selber an den Rand stellen. Anstelle zu sagen, nee, ich bin nicht dahingestellt von irgendwem, sondern ich selber stelle mich da beim Bäcker ganz hinten in die letzte Ecke und verkrieche mich. Und es ist mir ganz unangenehm, dass ich dann dieses Dalmatiner Musterfeier. Das ist eine kleine Anekdote, aber das war für mich so ein Sinnbild von stellt euch nicht ran, steht dazu. Das ist auch so absurd und so schön, dass man sagt, dann habt ihr einfach euren kleinen Dalmatiner-Altar fertig, bums aus.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist so dieses Thema, sich immer für irgendetwas rechtfertigen, entschuldigen wollen oder glauben zu müssen. Und das ist aber ja totaler Quatsch. Aber ich glaube, das ist schon so, was so ein Stück genetisch irgendwie bei vielen bei uns drin ist.
Naja, und ich verstehe es auch. Also natürlich werden die Nachbarn oder werden Leute, die begegnen, man wird natürlich, die werden natürlich wahrscheinlich viel öfter mit dem Vogel konfrontiert sein. Im Sinne von, seid ihr ganz dicht, anstelle von, na, ihr seid ja toll. Also die werden natürlich viel mehr Gegenwind erfahren als Zuspruch. Also ich verstehe das. Und auf der anderen Seite merke ich, fehlt aber, oder merke ich, es braucht wie einen Gegenpol zu diesem Minderwertigkeitskomplex. Das habe ich ja so, als wie das war so eines der führenden Motive. Bei den Filmen auch spielt das, glaube ich, eine Riesenrolle.
Nicht nur bei den Filmen, sondern auch, ich glaube, bei uns im Team, denn tatsächlich hatten auch wir so einen kleinen, vielleicht Minderwertigkeitskomplex, als wir den ersten Film veröffentlicht hatten, denn wir hätten nicht damit gerechnet, dass das sofort so viral durch die Decke geht. Wir haben bis heute über 500.000 Views. Das hat uns, also die 300.000 hatten wir sehr, sehr schnell voll. Es hat uns echt absolut überrollt und wir wussten überhaupt nicht, wieso, weshalb, warum. Also Thema Minderwertigkeitsgefühl kam da auch ganz klar durch. Wie viel hast du denn in Berlin im Nachhinein von diesem Rausch, der dann so durchs Erzgebirge ging und drüber hinaus mitgekriegt? Wir waren ja auch medial sehr präsent. Wir sind auf den Listen gewesen vom Deutschen Wirtschaftsfilmpreis unter den Top 5. Wir waren dann beim ADC-Wettbewerb des Art Directors Club auch mit ausgezeichnet. Bei Jan Böhmermann sind wir bei ZDF Magazin Royal mit zum Kotzen schön auch vorstellig gewesen. Das war natürlich dann der absolute Ritterschlag noch. Also es ging ja eine ganze Menge um. Was hast du denn wirklich noch mitgekriegt? Oder warst du schon wieder im Rausch bei deinen nächsten Drehs und das ist dann für dich schon durch gewesen?
Nein, es ist immer beides. Also ich habe das Gefühl, dass ein Anteil definitiv ist. Es ist ein Tagesgeschäft, es ist ein sehr schnelles Geschäft, auch das Filmgeschäft. Es geht schon sehr schnell vom einen zum anderen. Und habe aber das Gefühl, dass entgegen von jetzt, ich sag mal, von einem Filmprojekt, wo ein Krimi, der veröffentlicht wird, wo ich der Hauptverdächtige in einem Mordfall bin, das ist so meine Paraderolle seit Jahren, dass das sozusagen wie aufleuchtet, das wird gesehen, das wird gewertschätzt und dann ist es vorbei. Und hier war es tatsächlich so, dass ich habe überhaupt nicht mit der Resonanz gerechnet, dass es aber bis heute Begegnungen gibt und Anspielungen oder Sätze oder kleine Kommentare, Impulse von außen, wo sie sagen, da war doch dieser Erzgebirgsfilm. Und das habe ich das Gefühl, dass es für die Region, aber auch von außen, Leute, die nicht aus der Region kommen, die den Film gesehen haben, immer wieder wie so einen kleinen Schmunzler gab. Und gesagt haben, das war wirklich wichtig, die Region mal so von der Perspektive aufs Korn zu nehmen, weil man sich nicht über die Region lustig macht, sondern man hat einen Datenträger, Ingo, über den man sich lustig machen kann.
Schön
formuliert. Und darüber wiederum die Region gespiegelt sieht. Und hatte ich auch das Gefühl, dass das wie sehr, sehr nachhaltig funktioniert. Ich persönlich, das gebe ich jetzt als kleinen Wunsch ins Universum. Mich haben wirklich Leute gefragt, warum das nicht im Kino läuft. Stelle ich wirklich als Frage in den Raum, weil ich das Gefühl habe, das würde in Off-Kinos oder generell in Kinos, gerade außerhalb vom Erzgebirge, ein so tolles Licht aus Erzgebirge, also da läuft so viel Schrottwerbung in Kinos, wo ich denke, warum läuft das nicht vor Filmen? Weil es irgendwie so cineastisch ist oder so viel Zeit ja da auch reingeflossen ist, dass ich das Gefühl habe, das wäre ein Riesenpotenzial, das außerhalb von YouTube und sozialen Kanälen zu sagen, hey, das ist ein perfektes Kino. Das gehört ins Kino.
Trailer vom ersten Teil hatten wir tatsächlich in Kinos laufen in der Region. Region Plus, sage ich mal, bis Dresden. Oh, ich müsste jetzt Lügen machen, aber auf jeden Fall Erzgebirge Plus, Stück drüber hinaus, lief's in der Werbung mit. Und selbst meine Kinder haben dann gesagt, wir waren im Kino, wir haben schon wieder eure Werbung gesehen. Aber sie sind aufmerksam geworden, ne? Das war immer so ein Zeichen, man hat's gesehen. Nee, haben wir tatsächlich gemacht und wir wissen auch, dass das ein guter Werbeträger auf jeden Fall ist und ich bin da völlig bei dir, absolut. Ich möchte mal ganz kurz auf was anderes zurückkommen und zwar hast du erzählt, du spielst gerne den Bösewichten so ein bisschen in den Krimis oder den Hauptverdächtigen.
Ich bin der Hauptverdächtige in einem Mordfall, also ich spiele das auch gerne, aber das ist sozusagen, das wird auch zu einem kleinen Klischee. Im Sinne von, wenn jetzt Anfragen kommen für Castings, ist das tatsächlich die meist angefragteste Rolle. Auch das, was ich sozusagen am meisten, also es ist jetzt sozusagen eine große Verschiebung von den 90ern in die Nullerjahre, von der Romantic Movie, Notting Hill oder Pretty Woman, von diesen ganzen romantischen Filmen hin zur Crime, mhm. Crime Time. Das haben wir jetzt wahnsinnig viele Krimis und Thriller und Mord und Totschlag inszeniert und gebraucht wird, täglich am Abend zu Hause. Und deshalb gibt es auch mehr Anfragen, als mir ganz logisch. Aber diese Rolle ist wie eine Rolle, die ich am meisten angefragt bekomme, genau.
Und dann hast du jetzt kürzlich noch einen ganz tollen Doku-Film mit veröffentlichen dürfen, an der Seite von Iris Berben. Warst du beteiligt bei der Verfilmung des Lebens von Margot Friedländer, der erst kürzlich verstorben ist, im Alter von 103 Jahren. Und ich glaube, das war auch so ein Herzensthema von dir.
Das Thema finde ich wahnsinnig wichtig, das zu erinnern, das aufzuarbeiten, sich mit diesem Thema in Verbindung zu setzen. Und diese Produktion ist einfach unglaublich berührend und toll gewesen, mit den Leuten da zu arbeiten. Auch sich mit der Geschichte, also das ist ja wie so ein Reenactment, dass man sozusagen das Leben von ihr, also die junge Darstellerin, die Margot gespielt hat, da dann in der Zeit, in der Situation zu sein, wo die verhaftet werden hätte können und sich der Verhaftung in den Weg zu stellen, was das dann heißt für ein Leben, also wie viel da auf dem Leben stand früher, sich damit auseinanderzusetzen, das war sehr bewegend, sehr berührend.
Das glaube ich. Nochmal zurück zu unserem aktuellen Film. Der Titel ist ja ziemlich bezeichnend, nah dran am Abgrund, Erzgebirge. Der Titel lässt unglaublich viel Raum für Spekulationen und vor allem für Interpretationen. Und jetzt frage ich dich, gab es irgendwann mal im Dreh den Moment, wo du gedacht hast, oh, jetzt bin ich ja echt nah dran am Abgrund, was habe ich hier gemacht? Also ich meine jetzt nicht den Moment, wo du auf dem Berg stehst und da ins Tal blickst, so etwas, wie sage ich mal, deplatziert in dein Winteroutfit im Sommer. Das war ja schon so ein kleiner Lacher. Nee, aber gab es mal so einen Moment beim Dreh, wo du gedacht hast, oh Gott, wieso habe ich das jetzt gemacht?
Du meinst das ganze Projekt in Frage gestellt?
Ja, ist doch so den Moment beim Film, wo du mal so für dich gedacht hast, wo du in deiner Rolle warst, gedacht hast, oh nein, das war jetzt nicht so geplant.
Nein, was völlig neu war, würde ich sagen, zum ersten Film, wo wir wirklich wie jeden Tag auf neue Situationen gestoßen sind und einfach ins freie Feld gelaufen sind und gesagt haben, irgendwo trifft das Erzgebirge, war es ja hier so, dass viele Szenen geskriptet waren, geschrieben waren und die Wiederholung, also zu merken in der Wiederholung zum Beispiel, mega anstrengend, die Szene mit all diesen Nussknackern und
Du meinst den Weihnachtswahn, denn die Eskalation?
Die Eskalation, genau. Die war tatsächlich auch eine gefühlte Eskalation, was einfach, also sich vorzustellen, dass da so ein Messi-Anteil ist, der hortet und hortet und noch mehr Weihnachtsschmuck braucht, um irgendwie dieser einheimischen Tradition näher zu kommen. Das hat sich wirklich schweißtreibend schlimm angefühlt. Also sich da einzufühlen in so einen Charakter, der sozusagen glaubt, ich brauche jetzt noch den Nussknacker und das Licht, bis ich tatsächlich irgendwie dieser Tradition näher komme. Und dass das wieder falsche Weg ist, also dass das zu viel wollen, dass das zu viel das richtig machen wollen auch, das ist, glaube ich, auch ein richtiger Punkt. Also dieses unbedingte, perfekte richtig machen wollen, dass das in die Hose geht, das hat sich sehr überfordernd angefühlt. Da sind wir aber auch mit Peter wirklich an den Rand gegangen.
Irgendwo am Rand.
Peter hat auch da wirklich alles rausholen wollen, weil ja, da ging noch mehr. da ging noch mehr Überforderung. Und das war herausfordernd und aber gut, dass wir an diese Grenzen gegangen sind.
Hand aufs Herz, bist du so überfordert jetzt mit dem Weihnachtswahn, dass du zu Hause nichts Weihnachtliches hast? Oder gibt's auch im Hause Johannes privat was Weihnachtliches aus dem Erzgebirge?
Da bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Also ich persönlich könnte auf dieses Fest verzichten. Das ist irgendwie voll schade, aber es ist so. Und ich merke aber, ich habe selber Kinder, dass durch die Augen der Kinder ich merke, was das ausmacht, wenn so Dinge erleuchtet sind. Wenn es draußen so dunkel wird und die Jahreszeit und es ist weniger hell als draußen und dann über Lichter, über Kerzen, so eine bestimmte Stimmung, so ein Licht entsteht da drinnen und über die Kinderaugen oder über die Begeisterung der Kinder habe ich das Gefühl, dass ich mich total anstecken und habe wie eine neue Leidenschaft für diese Zeit entwickelt und finde es eine ganz, ganz heimliche Familienzeit, die ich sehr, 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 sehr lieb habe.
Ich habe von meinen Kollegen einen kleinen Spoiler bekommen. Also eigentlich nur so ein Fragment ins Gesicht geworfen bekommen, wo ich jetzt näher nachbohren möchte. Es muss beim Dreh irgendeine Szene gegeben haben, wo irgendwie ein Bus mit Rentnern vorbeikam oder irgendwas, wo du gerade am Schwibbogen gedreht hast. Klär mich mal auf, was es damit bitte zu tun hat.
Also, wir sind ja hier ganz, ist ja ein ganz weltoffener Podcast. Ich stand vor dem Schwibbogen und die Aufgabe war, den Schwibbogen mal geschichtlich, historisch einzuordnen und sich darüber zu äußern. Und da habe ich einige Dinge erzählt über diesen Schwibbogen, die mehr oder minder nicht stimmen. Und während ich das erzählt habe, ist ein Bus angehalten, ein Rentnerbus, die dann fotografierend und mit großen Ohren zu mir kam, während ich das gedreht habe. Das heißt, die haben teilweise geglaubt, dass diese zwei Männer, wo ich auch gesagt habe, dass das Erzgebirge weltoffener geworden ist und es sind jetzt auch polyamore Beziehungen möglich im Erzgebirge, wo ich über ein abgeschlachtetes Hasenschaf erzählt habe oder über Näharbeiten. Also ich habe wirklich sehr viel Humbug erzählt und die haben aber ihre Löffel so weit aufgespitzt und dachten, um Gottes Willen, das wussten wir alles noch nicht. Und die sind dann so ganz brav wieder in ihren Bus eingestiegen und fuhren vorbei und das war so für mich der tollste Moment überhaupt, weil auf dem Bus stand einfach killer.de.
Oh nein, muss ich auch.
Das war ein Busunternehmen, was killer, ich glaube, .de hieß, aber jetzt mache ich auch noch versteckte Werbung. Also ein Rentnerbus mit dem Namen Killer, das habe ich nicht für möglich gehalten. Das dachte ich, das muss sich jemand ausgedacht haben. Das hat irgendwie sehr der Situation, das hat irgendwie noch den I-Punkt.
War der I-Punkt, ne? Ich will gar kein Kopfkino haben, was die Rentner zu Hause dann nach ihrer Kaffeefahrt wahrscheinlich erzählt haben. Sehr schön. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht Ingo sage manchmal aus Versehen, weil irgendwie switchen wir zu viel zwischen Johannes und Ingo hinterher und die letzte Nacht war nach unserem Event gestern auch ganz schön kurz. Johannes, deswegen dich gefragt. Inwieweit steckt denn auch ein Stück Ingo in dir? Deine Rolle, inwieweit ist da, oder gibt's da ein Stück, wo du sagst, das bin auch ein Stück ich, oder ist da Ingo so komplett anders als du?
Also das ist, glaube ich, so eine Frage an die Schauspieltechnik oder es gibt ja immer ganz viele Auffassungen von Schauspiel, habe ich den Eindruck, oder in meiner Wahrnehmung ist das so. Und ich würde behaupten, dass ich kein Freund bin von Schauspielen, also im Sinne von, jetzt spiel doch mal den Ingo, sondern ich bin ein großer Freund von, manche würden, glaube ich, sagen Method Acting, wobei ich das überhaupt nicht, also es ist kein Method Acting, was bedeuten würde, ich würde jetzt als Ingo einen Monat im Erzgebirge leben und müsste mich so richtig in die Rolle eingrooven, damit ich das spielen kann. Ich behaupte, dass ich als Johannes meine Erfahrungen, meine Möglichkeiten dieser Figur zur Verfügung stelle. Das heißt, es ist absolut Ingo und nicht Johannes. Das ist nicht Johannes, der da zu sehen ist. Und trotzdem stelle ich als Johannes meine Möglichkeiten dieser Figur in vollster Leidenschaft und in vollster Nahbarkeit und transparenter Verletzlichkeit auch abgrundtief zur Verfügung. So würde ich es beschreiben.
Mhm. Du hast mir gerade eine super Brücke zu meiner nächsten Frage eigentlich geliefert, ohne dass du es wusstest. Und zwar hast du gesagt, ich ziehe ja nicht 4 Wochen ins Erzgebirge. Das ist ein guter Punkt, weil wir im Regionalmanagement planen gerade unsere nächste große Aktion und zwar nennt die sich Probeleben im Erzgebirge oder auch das Erzperiment genannt. Da laufen gerade die Bewerbungsphasen und zwar wollen wir eine Familie, ein Paar oder eine Single-Person im Spätsommer, Herbst für 4 Wochen ins Erzgebirge schicken, die hier so richtig das Leben kennenlernen. Nun bist du ja in Görlitz geboren, das ist so eine kleinen Mittelstadt. Ich kenne Görlitz gut, liebe ich übrigens sehr die Stadt privat. Wohnst jetzt in Berlin, ne? Ich meine, um beide Städte gibt's viel Land ringsherum, aber in einer Stadt mit Land ringsherum zu wohnen, ist noch etwas anderes als auf dem Land zu wohnen oder im ländlichen Raum. Gab's für dich schon mal den Moment, wo du gedacht hast, oh, Berlin wird mir zu eng, ich ziehe auch zurück und wenn ja, in welche Region würdest du ziehen? Du weißt natürlich, was ich jetzt hören möchte.
Also der Gedanke, die Stadtflucht zu betreiben, den gibt es, ich will nicht sagen täglich, aber das ist schon Das ist schon ein Gedanke, der oft kommt. Ich habe das Glück, in Berlin in einer Gegend zu wohnen, wo es sehr, sehr grün ist. Und ich liebe den Wald, also ich fahre oft raus. Also das ist wirklich ein Riesenbedürfnis, in der Natur, mit der Natur zu sein, in diesem Trubel. Das wäre jetzt einfach erstunken, unterlogen, wenn ich sagen wollen würde, ich muss jetzt ins Erzgebirge ziehen, weil das wirklich so, also rein für meine Profession so am Rand wäre, dass ich jetzt nicht mehr vorstellen könnte, ins Erzgebirge zu ziehen. Aber, und das habe ich gestern ganz ernst gemeint, wenn beispielsweise, wenn es hier ein neues Format gäbe, ein filmisches Format, kann ja sein, es wird eine Serie gedreht im Erzgebirge oder Ingo bekommt hier ein eigenes Filmformat, dann würde ich nicht notgedrungen, weil dann hier der Job ist, sondern dann würde ich wahnsinnig gerne herziehen, weil ich das eine super, super tolle und liebenswerte Gegend finde. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber es ist vorausgesetzt, dass ich hier, dazu liebe ich meinen Beruf zu sehr, dass ich meinem Beruf nachgehen kann. Und das habe ich sozusagen bisher noch nicht erfahren, außer ich muss ja ehrlich sein, das ist ja meine Verbindung zum Erzgebirge, dass ich hier zwei sehr tolle Filme drehen konnte.
Also dann doch lieber Lärm und Latte Macchiato als Sterne und Sternhimmel und Stille, oder?
Ja, aber es geht ja beides, das ist ja das Tolle. ich finde, wenn ich das auch sagen darf, Probeleben.
Ja.
Ich finde irgendwie, dass so Probe so merkwürdig ist, weil es ist ja eigentlich dann ein Leben auf Zeit dann hier.
Mhm.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die das machen dürfen, die das geschenkt bekommen, das ist ja wirklich wie so ein Prolog im Sinne von, ihr seid dann macht es richtig. Also ich finde irgendwie, es ist ja nichts auf Probe. Das klingt dann eher so wie Urlaub, würde ich sagen. Also wenn mir jetzt sagen würde, kannst du mal auf Probe den Ingo spielen, würde ich sagen, das mache ich auf halbe Arschbacke. Aber wenn mir jemand sagen würde, mach doch mal den Ingo für einen Monat, würde ich mich, glaube ich, anders drauf einlassen.
Das ist mehr als Urlaub, das kann ich dir verraten. Die kriegen echte Challenges, also so das nur ausruhen und ein bisschen schön tun hier und ein bisschen Wald genießen und Bäume umarmen wird's nicht. Das wird schon ein ganz Stück mehr, was die Leute dann hier wuppen in ihrer Zeit. Die sollen echtes Leben mit auch Unternehmen kennenlernen. Die sollen mal, wenn sie Kinder haben, Nikita kennenlernen, vielleicht das Kind sogar mal dann einen Tag zum Spielen schicken können. Also die sollen schon das ganze Lebenspaket kennenlernen. Natürlich mit ein bisschen Urlaub ringsrum, ist klar.
Nein, aber ich meine das wirklich, also ich meine das eher sehr wohlwollend, konstruktiv im Sinne von, es ist ja dann keine Probe mehr,
ja,
sondern die leben ja dann wirklich hier und lernen die Region.
Genau.
Das meine ich, das ist wie ein anderes, für mich wäre es ein anderes drauf einlassen.
Genau.
Und das finde ich ein super Projekt. Also das finde ich ganz tolle Aktion.
Wir sind auch gespannt.
Bewerben sich schon Leute, oder?
Ja, wir haben Stand heute schon. Über 60 Bewerbungen, das ist mein letzter Stand, aber das ist bestimmt noch gar nicht die aktuelle Zahl. Ich glaube, das sind schon wieder einige mehr.
Und das heißt, es bewerben sich Leute, Paare, Menschen, Gruppen?
Ganz unterschiedlich. Es sind Single-Personen dabei, Familien mit drei Kindern und Hund und Katze, keine Ahnung. Und Paare sind dabei, vier Städte, tatsächlich auch viel, viel Berlin, was wir bis jetzt gesehen haben in der Liste. Hamburg, München, Frankfurt, auch kleinere Städte, Halle, Magdeburg und ne, oder auch die ich noch nie gehört habe, aber eben ganz, ganz viel Berlin. Ja, und das finde ich super spannend, dass eben doch auch irgendwie dieser Draht, Berlin-Erzgebirge, da ist ja auch so ein Stück historisch gewachsen, ne, schon immer. Den Berlinern war, glaube ich, das Erzgebirge schon immer sehr nah, auch für Urlaub natürlich, zum Wintersport. Das sind ja so alte Bindungen, die da bestehen. Und irgendwie ist so ein stilles Band zwischen dem Erzgebirge und dem Berlin, habe ich das Gefühl.
Ich finde sogar ein lautes Band. Also ich glaube, dass das Erzgebirge wirklich ein Begriff ist. Ist auch sehr, sehr nah. Also es ist so Harz, Erzgebirge. Es gibt gar nicht so, also ich finde, es ist wie sehr naheliegend.
Mhm.
Also man spricht das laut aus. Es ist niemand wo so unter vorgehaltener Hand, sondern also ich finde, das Erzgebirge ist ein Begriff, gerade eben handwerklich. Also das fand ich gestern auch bei der Premiere toll zu sehen, wie viele handwerkliche Impulse es hier in der Region gibt.
Auf jeden Fall, das stimmt. Das ist ganz breit gefächert. Ich muss jetzt trotzdem nochmal auf den Film zurückkommen. Das ist ja so ein bisschen unser Hauptthema heute. In unserem Mockumentary oder in unserer, wie ich gestern gelernt habe, das ist die Mockumentary, ich habe das immer falsch gesagt, also in unserer Mockumentary geht es ja so ein bisschen um das Thema Ankommen und auch Scheitern, wenn ich irgendwo neu bin, auch wenn der Ingo sich natürlich oder gerade weil der Ingo sich vorgenommen hat, der beste Erzgebirge aller Zeiten zu werden, alles richtig zu machen, kommt eben irgendwann der Punkt des Scheiterns. Ganz privat, hast du auch schon mal so einen Punkt im Leben gehabt, wo du gemerkt hast, oh Mann, ey, hier liege ich jetzt voll daneben und stehe irgendwie so innerlich bei mir auch an so einem Abgrund, vielleicht bei irgendeinem Projekt. Und was hast du am Ende draus gemacht? Bist du so ein Typ, der dann immer noch das Beste draus macht und die Kurve kriegt? Oder ist dann auch mal Kopf ins Sand und Schicht und aus. Schicht ist auch wieder so ein schönes Wort.
Mir ist voll gut. Denn das Tolle ist, dass du mir immer die manchmal gibst du mir schon Antworten, wo einfach beide Antworten möglich sind. Also ich muss A und B wählen. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, ein Wesen, eine Person, die gerne konstruktiv selber den Kopf aus der Schlinge nimmt, nach vorne geht, versucht das Beste daraus zu machen. Und ich kenne aber auch der Abgrund, das klingt jetzt so dramatisch, aber ich kenne die Krise. Mhm. Die kenne ich sehr deutlich, sehr laut und merke aber, deshalb meine ich vorhin auch Natur, dass ich da das Gefühl habe, dass mir das sozusagen wie ein großes Anliegen ist, so in der Nähe von Natur zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich da sozusagen auch Krisen am besten bewältige, wenn da Landschaft, Bäume, Wiesen, Weite, Horizont in der Nähe ist. Also ich kenne Scheitern und Krise, ich würde auch sagen, es ist nah am Verlust, kenne ich gut.
Mhm.
Ja.
Und Wald heilt auf jeden Fall. Das ist so, Wald beruhigt.
Oder irgendjemand Baum umarmen. Ja. Das, was als Ritual euch ans Herz hängt, dass die Leute, die hierher kommen, müssen mal als erstes einen erzgebirgischen Baum umarmen.
Das nehmen wir gerne mit als Idee. Wir sind nämlich noch in der Ideenfindung, genau. Eine Mockumentary lebt ja vom Überzeichnen. Das hast du vorhin schon kurz erklärt. Hattest du zu irgendeinem Punkt mal Bedenken, dass sich die Menschen im Erzgebirge auch mal auf den Schlips getreten fühlen könnten, weil ja unsere Klischees ein Stück aufs Korn genommen wären? Und dann dennoch mal reflektiert zum ersten Teil, was glaubst du, warum es gerade beim ersten Teil funktioniert hat? Was sind so Punkte?
Also das meinte ich schon mit diesem Datenträger. Ich habe tatsächlich das Gefühl, durch das Klischee des Wessis, der zu euch kommt ins Erzgebirge, kann ich jedem und jeder Person hier sehr auf den Schlips treten, weil ja nicht der Erzgebirgler, die Erzgebirgerin gezeigt wird, wie sie lebt und waltet und schaltet, sondern es ist durch die Brille und durch das Missgeschick und das Erleben und das Scheitern von Ingo erzählt. Das heißt, ich sehe sozusagen eher Ingo in der Bredouille, der hier auf bestimmte Menschenschläge und Situationen trifft. Und das finde ich so angenehm, dass da der Spieß umgedreht wird und nicht voyeuristisch der Erzgebirger, die Erzgebirgerin gezeigt wird, wie sie hier lebt, sondern es wird gezeigt, wie jemand anderes auf diese Welt trifft und damit irgendwie in Resonanz geht und damit ziemlich zu strugglen hat. Und das Struggeln oder das Scheitern, wenn man so sagen will, oder die Auseinandersetzung von Ingo, die ist, glaube ich, das Spannende. Und damit kann ich irgendwie, glaube ich, komme ich der ganzen Region sehr viel näher, als wenn ich jetzt hätte mit dem Finger raufgezeigt und gesagt, so sind sie. Und das macht man ja gar nicht. Also macht ja ganz viel nie in keiner Situation, sondern nimmt ja eher auch, also das finde ich am Kader so toll, nimmt er die Person so, wie sie sind, wahnsinnig befreit. Also das fand ich bei Carla ja wirklich, ist für mich auch eine heimliche Hauptrolle. Dass wie befreit und wie aufgeschlossen und unvoreingenommen sie da begegnet, das finde ich irgendwie das große Motiv oder den großen Leitsatz da in diesem Film.
Ja, da machen uns die Kinder viel Gutes vor, ja, weil wir einfach mal hingucken und hinhören können und viel lernen können ja auch, ne? Und ich glaube auch, dass uns allen, nicht nur im Erzgebirge, sondern generell so, es auch gut tut, mal über sich selbst lachen zu können einfach.
Ja.
Sich mal selber nicht so ernst zu nehmen, sondern einfach mal zu sein und so über sich auch zu lachen. Na, das ist.
Und das als Gegenfrage, weil ich das sozusagen, also das interessiert mich, hast du eher das Gefühl, dass der Erzgebirgler, die Erzgebirgerinnen aufs Korn genommen werden?
Es wird mit den Klischees gespielt, aber ich selbst würde mich zu keiner Zeit angegriffen fühlen.
Und weil Ingo sozusagen die Klischees aufgreift oder weil er sozusagen die Klischees nimmt und sagt, wenn ich das mache, dann bin ich der Erzgebirger. Und das mag ich, also das erzählt es für mich viel eher, als dass es die Klischees vom Erzgebirge aus Korn nimmt, jetzt aus meiner Perspektive.
Und das macht den Ingo ja auch so grundsympathisch einfach, ne?
Ja, oder auch so grundunsympathisch auch. Also es hat beides für mich. Also weil ich das Gefühl habe, es ist ja trotzdem ein Typ, der ziemlich manisch also ich finde beides. Also ich, ja, schön, wenn der sympathisch ist. Ich merke, dass der
ist speziell.
Genau.
Also im Erzgebirge wird man schon sagen, es ist ein spezieller Kunde. Aber irgendwie eben auch aufgrund seiner Spezialität sehr sympathisch.
Ja.
Also ich finde schon grundsympathisch.
Ja.
So ein bisschen schnottrig und.
Ja. Ja, und er hat eins nicht, er hat, glaube ich, nicht dieses Minderwertigkeitskomplex. Das bringt er sozusagen nicht mit. Also er bringt ganz viele Fehlbarkeiten mit, aber diesen Minderwertigkeitskomplex, den würde ich sagen, der ist bei ihm nicht vorgeschalten. Also er geht einfach drauf los
und probiert es aus, genau. Macht. Und da passt er ja gut zu den Erzgebirgern an sich, weil wir sind ja auch so die Macher, ne? Einfach nicht so viel überlegen, sondern machen.
Ja.
Ne? Und da passt der Ingo ja eigentlich wunderbar in die Region. Deswegen kommt er ja auch am Ende so gut an, glaube ich. Also nicht nur als Film gut an, sondern auch als Mensch im Film gut an. Wir kommen schon so langsam zum Ende. Die Zeit rennt uns ganz schön davon. Es ist super spannend, mit dir zu reden. Wenn du den Film in einem Satz, den zweiten Film jetzt, den aktuellen, wenn du den in einem Satz mal kurz zusammenfassen möchtest, wie würde der Satz lauten?
Nah am Abgrund. Das ist nicht geskriptet, haben wir das nicht ausgedacht. Aber ich finde es tatsächlich, habe ich gestern mit Peter auch besprochen, es ist ein Film, der nah am Abgrund ist. Also ich finde dieses Manische und richtig machen, perfekt machen, wie gehe ich mit Menschen in Begegnung, wie frage ich, wie höre ich zu, finde ich ein Riesenthema von diesem Film. Also es, ich finde, also mir spricht er sehr aus dem Herzen gerade. Es ist wirklich ein Film am Abgrund gerade, mit Möglichkeiten, wie man mit dem Abgrund umgehen könnte.
So, Johannes, jetzt haben wir ja heute Abend schon gehört, du bist inzwischen auch schon privat Fasten, halber Erzgebirger, hast viele Menschen hier kennengelernt, viele Situationen kennengelernt, Dinge kennengelernt. Das hast du heute sehr glaubhaft nochmal alles erzählt. Eigentlich habe ich vor dem Mikro immer Erzgebirger sitzen, also Menschen, die wirklich hier leben und wirken, und die kriegen immer so am Ende 4, 5 Fragen gestellt, immer alle die gleichen. Jetzt bist du ja der Mann von außen, trägst die Stadtbrille. Ich möchte die Fragen trotzdem stellen. Mal gucken, ob dir spontan eine Antwort drauf einfällt. Erste Frage: Was ist das Erzgebirge für dich? Was macht es für dich aus?
Also ich denke sofort an diese Bahn. Als Kind ist mir irgendwie diese Dampflok so wahnsinnig.
Bimmelbahn.
Die Bimmelbahn. Und irgendwie als Kind war die so übermenschlich groß. Also ich war, glaube ich, so groß wie ein Rad. Und wenn ich heute stehe, ist die so klein geworden. Das fand ich irgendwie, finde ich, so ein Sinnbild fürs Erzgebirge. Tatsächlich finde ich sehr beeindruckend, diese ganzen Schächte und dass das so unterhöhlt ist. Und das ist wie so, ein bisschen stelle ich mir auch so wie so eine Hobbit-Landschaft vor. Also dass so ganz viele Gänge unter so Unsichtbarkeiten. Und ein Riesending sind diese Schwibbögen. Das ist für mich auch Erzgebirge.
Johannes, hast du ein Lieblingsessen, was du nur hier kennengelernt hast? Also was es in Berlin definitiv nicht gibt und wo vielleicht auch der Berliner sagt, hä, was hast du gegessen?
Nee, muss ich ehrlich gestehen. Es ist eher so, dass es ein Essen in Berlin kaum noch gibt, auf keiner Speisekarte, nämlich das Würzfleisch. Mit jetzt oute ich mich. Worcester. Und dass es das hier aber gibt, das lässt mich irgendwie entspannt. Ich finde, es müsste noch eine vegane, vegetarische Variante geben, aber das werden die Erzgebirgler mit Sicherheit bald, das bin mir sehr sicher, dass das Erzgebirge erfinden wird, die vegetarische Würzfleisch-Variante, darf dann nur nicht so heißen. Da bin ich jedes Mal froh, wenn ich die auf der Speise. Es ist irgendeine Form von Heimatgefühl. Das kenne ich auch aus Görlitz. Genau.
An welchem Platz hat es dir denn beim Dreh hier am besten gefallen? Da kannst du ruhig, ob Film 1 oder 2, gibt es irgendeinen Platz, wo du gesagt hast, oh, der war besonders schön. Der war richtig schee, wie man sagen würden, oder ski.
Es ist der Jan Böhmermann-Moment, wo es so geregnet, genieselt hat, es arschkalt war. Und wir waren da auch in diesem Wald hin, noch wo ich diese Tiergeräusche nachahmen durfte. Und diesen Fluss da, diesen Lauf.
Schwarzwassertal war der, glaube ich.
Und es hieß, glaube ich, Schwarzwassertal. Ja. Aber da ist es dann wirklich egal, ob man da in Kanada, in Norwegen, in Irland war ich gerne und bin ich gerne. Es ist plötzlich so, also da steht halt dann ein Name da, Erzgebirge. Aber das könnte in so vielen Ländern und an so vielen Orten stattfinden, diese Form von Naturbelassenheit, auch die Masuren sind mir sofort, habe ich sofort dran gedacht. Also es ist einfach so naturbelassen oder so urig, naturgewaltig. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Ort.
Da bin ich voll bei dir. Das ist ein Ort, wo ich selber sehr, sehr oft bin und ich liebe den Platz auch total. Das ist echt ein besonderer Ort im Erzgebirge.
Ja, finde ich auch.
Wir haben den Podcast mit dem Thema Mundart angefangen. Du hast uns so schön mit deinem Klick auf begrüßt. Insofern schließt die letzte Frage so ein bisschen jetzt den Kreis. Hast du auch ein erzgebirgisches Lieblingswort inzwischen gefunden?
Ja, gestern waren so viele tolle Worte dabei von der Christina. Ich glaube, die Sachsen-Mutti. Und eins wollte ich mir merken, wenn sie diesen Podcast jemals hören sollte, wie heißt der Dachboden nochmal? Der wurde aus dem Publikum gefragt. Das war so ein Wort, wo ich dachte, das klingt irgendwie so heimisch, das fand ich schön. Ich hab's vergessen. Und Gitschi, daran habe ich ganz lange zu knabbern gehabt. Gitschi.
Skitschi.
Aber dass das geht schon heißt, und so bei Jack ist vom geht schon, das finde ich ein sehr, sehr lustige. Gitschi finde ich sind ein sehr lustige, sehr lustiges Wortgebilde aus dem Erzgebirge.
Jetzt sag ich dir noch eins, was mir immer da spontan einfällt. Oder ich frag dich, ob du es kennst. Kennst du Verhunepiepelt?
Ja. Verhunepiepelt kenne ich. Warte, das ist verarscht, oder?
Das ist eher so, wenn man Dinge
sich
anders
macht.
Verhunepiepeln ist eigentlich, ja auch, aber auch so Dinge anders auslegen, als sie wirklich sind. Also so, man verhunepiepelt was, ja. Jetzt kann ich es nicht mal richtig erklären.
Das ist gut.
Stehe ich auch auf dem Schlauch.
Und wie soll man es sagen?
Verhunepiepelt.
Ja, also mit U oder mit O?
Verhunepiepelt.
Ich kenne es, ich habe den Eindruck, als hätten mir mal in Görlitz, als würde es eher so gebraucht werden, da fühle ich mich verhunepiepelt.
Verhunepiepelt. Na, gibt es vielleicht auch regional verschiedene Auslegungsvarianten.
Aber kann man sich verhunepiepelt fühlen?
Verarscht fühlen kann man sich auch, ja. Okay. Also wir hören schon auf jeden Fall, dein Crashkurs in Mundart hat auf jeden Fall was gebracht, den du als Ingo ja vollführen durftest.
Ja.
Und wir hören auch, Mundart hat viele Facetten auf jeden Fall und regional viele Interpretationsmöglichkeiten, wo man manchmal sogar als Einheimischer gar nicht mehr genau weiß, wie es jetzt zustande kommt. Die kleine Carla war ja auch entsprechend streng mit dir, ne? Hat die große runde Brille aufgehabt. Und so sind wir eben, wir Erzgebirge, ne? Hart aber herzlich.
Ja.
Das hast du wahrscheinlich auch gespürt.
Definitiv. Da gibt's auch eine tolle Krimi-Folge. Müsste man wieder aufnehmen. Hart aber herzlich.
Das stimmt.
Ja.
Die kenne ich auch noch. Auf jeden Fall, Johannes, ich danke dir. Es war schön heute von dir, mit dir hier zu sitzen, von dir zu hören. Es war schön, mit dir über den neuen Film zu sprechen, Nah dran am Abgrund Erzgebirge, wo ich die Hörer und Hörerinnen ganz herzlich einlade, den auch mal anzuschauen. Und natürlich auch mit dir über unseren ersten Film zu sprechen. Generell war es sehr spannend zu hören, wie du das Erzgebirge mit deiner Stadtbrille auch siehst, wie du es liebgewonnen hast in der Zeit. Das sind immer wieder Themen, die uns auch ganz sehr bewegen. Und auch der kleine Exkurs in die Filmwelt, mal so ein paar Erklärungen von hinter den Kulissen, war sicherlich nicht nur für mich, sondern auch für unsere Zuhörer total spannend. Also danke dir dafür. Ich bedanke mich jetzt auch noch generell für deine Zeit im Gespräch. Und eine Frage habe ich noch. Wo geht's denn jetzt hin? Zu welchem Dreh?
Jetzt geht's in Hamburg zum nächsten Krimi als Hauptverdächtiger in einem Mordfall.
Ach, mal wieder.
Ja.
Überraschend. Ja. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt und bleib auch da bei dir dran und werde immer mal gucken, wo du mir jetzt zur Primetime über die Kiste flimmerst. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Herzschlag-Episode gefallen hat, dann teilt sie gern über Social Media oder WhatsApp, abonniert unseren Herzschlag-Podcast und schaut auch gerne mal bei Facebook und Instagram bei uns vorbei.
Sabine, vielen, vielen Dank. Liebes Team, danke euch.
Danke dir.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.